Hallo und herzlich willkommen bei Messer, Gabel, Schere, Klick, dem Elternpodcast für kompetente Familien im Netz. Das Projekt ist gefördert durch die Sächsische Landesmedienanstalt. Ja, hallo und willkommen bei Messer, Gabel, Schere, Klick, dem Medienpodcast für kompetente Familien im Netz. Das ist der zweite Teil eines Podcasts über In-App-Käufe. Genau, wir hatten letztes Mal über Brawl Stars gesprochen und über die darin verwendeten Spielermechaniken. Und dabei ist mir eingefallen, wir haben noch gar nicht über das Thema Lootboxen gesprochen. Deswegen, Bruno, an dich nochmal die Frage, was sind Lootboxen eigentlich und wie funktioniert das?
Ja, also Lootboxen darf man sich vorstellen, im Realbereich, Realweltbereich, wie Wundertüten oder wie Ü-Eier in die Richtung. Ja? Also man kauft digital eine Überraschungstüte, man weiß nicht, was drin ist, und man macht die auf und bekommt dann ein digitales Gut. Hat ein bisschen was, wo ich das nicht sagen sollte, von Glücksspiel irgendwie zu tun. Ja? Also ich investiere real Geld und ich weiß aber nicht, was ich bekomme. Es ist also Glück mit dabei.
Wie hat Böhmermann gesagt, simuliertes Glücksspiel?
Bei CoinMaster, also ganz spezialisiert auf CoinMaster, muss man hier sagen, ja, weil ja andere Mechanismen eingeführt haben, um dieses Glücksspiel-Ding loszuwerden. Ja. EA hat zum Beispiel bei FIFA eingeführt, dass man die Packs, die man dort kaufen kann, für das Ultimate Team, so heißt dort diese Spielvariante, wo man die Teams dann zusammensetzen kann, dass man vorher sich ansehen kann, was drin ist in dieser Lootbox. Das heißt aber bei denen auch nicht mehr Lootbox, sondern Packs heißt das. Aber es sind am Ende alles die gleichen Mechaniken. Dadurch nehmen die das so ein bisschen raus, den gesellschaftlichen Druck, weil derjenige, der sich das ansieht als Elternteil zum Beispiel sieht, na, ich weiß ja vorher, was drin ist. Das hat ja gar nichts mehr mit Glück zu tun, sondern ich weiß es. Das Dumme ist nur, dass jetzt hier gedanklich etwas anderes passiert, nämlich ich konzentriere mich nicht mehr auf das, was ich weiß, was drin ist, weil da weiß ich es ja, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich nicht weiß, nämlich auf das nächste Pack.
Ganz genau.
Und dann kaufe ich aber beide. Ich muss ja das trotzdem kaufen, das Ding, und ich kaufe das nächste. Aber von dem nächsten weiß ich ja nicht, was drin ist. Also eigentlich verschiebe ich es nur und ich kaufe sogar doppelt. Ja, um dann da ranzukommen.
Also Lootbox heißt eigentlich Beutekiste, oder? Wortwörtlich übersetzt, glaube ich.
Ja, also Loot genau ist die Beute. Aber wenn du es ins Deutsch übertragen willst und du brauchst irgendwie was Gedankliches, womit ich umgehen kann, du gehst ja nicht in ein Geschäft rein und sagst, haben Sie meine Beutekiste? Das wird ja keiner verstehen. Sondern du sagst dann rein, haben Sie Wundertüten? Ich weiß gar nicht, aber das kann man sogar noch kaufen heute, solche Überraschungswundertüten, so nannte man das früher. Ja, da sind dann irgendwelche Kleinigkeiten drin. Heute nimmt man das gerne noch bei, wie heißt das hier, wenn man hier heiratet vorher, Junggesellenabschied oder sowas, so ein Quatsch, weißt du, dann schenkst du das noch Leuten mit und gibst dir noch so ein kleines Giveaway mit, und da ist manchmal heute, weil das immer noch lustig ist, so eine Männerüberraschungstüte oder sowas, und dann ist das vermeintlich lustig, weil da irgendwelcher Quatsch drin ist, was man vorher halt nicht sieht. Aber auch ein guter Vergleich für andere, die vielleicht so Spielekarten sammeln, zum Beispiel Magic the Gathering, da kann man auch solche Packs kaufen. Ja, die sind eingeschweißt und da sind dann mehrere Spielkarten drin, damit ich mein eigenes Deck erweitern kann mit Spielekarten. Da weiß ich aber auch nicht, was vorher drin ist. Ist genau das Gleiche. Hat sich aber auch lange Zeit, kriegt sich keiner auf. Ich frage mich, wo ist da der Unterschied?
Na, überhaupt diese ganze Sammelkartenmechanik, das ist ja im Grunde auch das Gleiche.
Genau. Und ich weiß, Ü-Ei kostet Euro. Das ist sicherlich
wie viel Geld gibt man aus oder geben Kinder aus für solche Karten, um irgendein Album vollzukriegen.
Genau, oder auch Erwachsene, Ü-Ei-Geschichten. Weißt du noch, Vergangenheit, die machen ihre Setzkästen und wie viel die ausgeben müssen, damit sie ein ganz bestimmtes Ü-Ei haben. Ich weiß gar nicht, was du mit der ganzen Schokolade machst. Und das ist ein ähnliches Prinzip. Ja. In Japan hat das angefangen, weil das ganze Zeug, das ist sehr vergleichbar mit sogenannten Gacha-Automaten. Das heißt, das sind solche kleinen Kapselautomaten. Vielleicht kennt ihr das auch. Die stehen heute noch teilweise so am Wegesrand rum. Bei uns gibt es da eher Kaugummis und sowas. Das gibt es aber auch mit kleinen Spielzeugen. Wo du rangehst, du siehst durchsichtig, da sind Spielzeuge drin oder Kaugummi. Und dann hast du vorne so einen kleinen Drehmechanismus. Da wirfst du was ein und dann drehst du, aber du weißt nicht, was du bekommst. Und das ist das Spielprinzip. Ne? Du siehst, da ist irgendwas, aber du weißt nicht, was du bekommst. Das ist das Problem dabei. Und das übertragen aufs Digitale. Es ist brillant. Es ist brillant, erstmal auf diese Mechanik zu kommen. Aber wer verwaltet denn die Wahrscheinlichkeit? Ja? Hier ist es ja, wenn du so einen Automaten drehst, da kannst du vielleicht noch sagen, das ist meine eigene Fähigkeit oder es ist reiner Zufall. Aber hier reden wir ja über eine digitale Welt. Und eine digitale Welt, richtig Zufall herzustellen, du weißt ja gar nicht, ob es Zufall ist. Das kann ja sein, dass im Hintergrund einfach nur ein Programmierer festgelegt hat, alle 10 Mal wird das und das ausgeschüttet. Alle Mal wird das ausgeschüttet. Das hat nicht mehr wirklich was mit Zufall zu tun, sondern mit ganz klaren Kaufabläufen. Mhm. Und muss ja vorstellen, es wäre so easy. Es wäre so easy, du möchtest den Charakter haben, wo es bloß 0,01% Wahrscheinlichkeit gibt, dass du den bekommst im Spiel. Wie bei Genshin Impact. Ja. Also es ist auf Mobile wird das sehr viel gespielt, im mobilen Segment, das ist ein Rollenspiel, so Zelda-ähnlich, obwohl ich nicht das gleichsetzen will mit Zelda. Und da ist das auch perfektioniert geradezu. Ein super Spiel, sieht toll aus, kann jeder spielen mit ein bisschen besserem Handy. Und da ist diese Gacha- oder Lootboxen-Thematik auch mit drin. Ich weiß hier draußen, wenn jetzt ein Gamer zuhört, der sagt, Gacha ist doch dasselbe wie Lootbox. Ja, es ist schon ähnlich vom Prinzip her. Und dort gibt es eben bestimmte Wahrscheinlichkeiten, die auch gesagt werden, um Spielfiguren zu erhalten. Aber wenn es die gleichen Wahrscheinlichkeiten wären, müsste es ja zumindest da draußen irgendwie auch eine große Gruppe von Leuten geben, die schon viel früher diese Spielfiguren bekommen hätten, ohne viel Geld auszugeben. Aber so wie ich das mitbekomme, ist das eben schon so, dass du sehr viel Geld ausgeben musst, um dann diese Spielfigur zu bekommen erst. Also wenn es eine gleichmäßige Verteilung wäre, müsste es ja auch anders laufen. Aber so bekomme ich das nicht mit. Soll ich dich mal was fragen?
Mama.
Ich weiß nicht. Also, was ich vorhin schon gesagt hatte. Bei alles, was mobil kompetitiv ist, bei mir war es gewesen, Team Fortress, da kannst du aber nicht skinnen oder sowas, das gibt es da nicht. Aber bei mir war es zum Beispiel damals Second Life gewesen. Da hat tatsächlich die Gemeinschaft Druck aufgebaut. Das habe ich auch selber gemerkt, bei mir. Ich weiß nicht, kennst du sowas? Bist du eigentlich... Spielst du auch oder hast du, vielleicht ist er bei dir, der Druck, der entsteht gar nicht bei Spielen. Vielleicht hast du ja eher der Druck als Programmierer, wenn du die nächste große InDesign-Geschichte Adobe-mäßig oder sowas kaufen willst. Und ich weiß nicht, ob in der Szene zum Beispiel, gibt es da einen Druck? Das frage ich mich jetzt bei Profis. Gibt es da irgendwie einen Druck, dass man aufsteigen muss auf die nächste Klasse? Oder ist das so individuell, dass mir das eigentlich vollkommen egal ist?
Ich glaube, das ist relativ egal. Gerade unter den Programmierern ist natürlich auf der einen Seite gibt es auch schöne Oberflächen mittlerweile, die einem das Programmieren erleichtern, aber es gibt ja auch noch viele Leute, die sehr restrikt schon fast auf der Kommandozeile ihre Sachen programmieren. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. aber psychologische Patterns finde ich schon nochmal in interessante Sache, dass man eigentlich bewusst im Spiel Misserfolge schafft oder eben Wartezeiten, wie du auch schon beschrieben hast, in manchen Beispielen, die eigentlich quasi einen Kaufanreiz schaffen, um schneller voranzukommen, um diese eintönigen Tätigkeiten, die man immer wieder machen muss, um sich die Währung im Spiel zu verdienen, zu überspringen und dann eben in bestimmtes Hindernis oder in bestimmtes Upleveling zu schaffen, den nächsten Level zu schaffen, sodass der Spielfluss einfach eigentlich bewusst ausgebremst wird, um Kaufanreize zu schaffen.
Also ich sag mal so, in einem Vollpreisspiel ist das ja eher abhängig von deinen Fähigkeiten. Von der Zeit, die du investierst, von deinen Fähigkeiten, die du investierst. Und bei solchen regulierten Spielen, die abzielen, dass du mehr Geld ausgibst und dass du mehr im Spiel drin bleibst, da wird das eben ersetzt, das Fähigkeiten und die Zeitinvestition wird ersetzt. Nämlich indem du Geld ausgeben kannst, um genau dorthin zu kommen. Also bei einem typischen Rollenspiel wirst du viel Zeit aufbringen, um durchaus monotone Tätigkeiten machen Und du hast aber das Gefühl am Ende auch, du hast es dir verdient. Ja, du bist aufgestiegen im Level, du hast jetzt diese Waffe bekommen, weil du so viel Zeit investiert hast. Du warst jetzt sehr viel in Dungeons gewesen, viel unterwegs mit deinem Pferd und hast viel erlebt und viel mit Leuten gesprochen. Das fühlt sich anders an. Ja. Also da kannst du das Abtauchen in das Spiel, das fühlt sich anders an. Wenn das jetzt mit In-App-Käufen verbunden ist, du hast eben immer diese Walls, diese Paywalls, die mit da sind, diese Mauer, gegen die du läufst. Du merkst das richtig, dass hier künstlich etwas eingebaut wird, damit du die nicht durchbrechen kannst. Das eine ist einfach nur ein Zeitfaktor. Bestes Beispiel ist das, was es vor Jahren gab, eben auch noch, werden sich bestimmt viele Eltern daran erinnern, an Pharmarama, ein einfaches Browser-Game, das es damals gab. Und da konntest du in einem bestimmten Zeitintervall anbauen, gießen und deinen Hof pflegen. Und dann war einfach Schluss gewesen. Dann solltest du 24 Stunden warten oder so, damit du weitermachen kannst. Oder Gemüse oder irgendein Obst brauchte eine Stunde oder fünf Stunden, um zu wachsen. Das gibt es ja teilweise auch, solche Muster in normalen Spielen. Ja, so wie Stardew Valley oder sowas. Auch da natürlich, da wird simuliert, da wird Wachstum simuliert oder sowas. Das hat aber einen ganz anderen Grund, warum das da als Spielmechanik mit drin ist. Hier geht es darum, um dich künstlich auszubremsen und dir eine Alternative aufzubieten. Nämlich, dass du Wartezeit überspringst. Und wenn du das Spiel am Anfang spielst, hast du oft diese Wartezeit am Anfang nicht. Sondern das kommt dann erst. Du musst erst an das Spiel gewöhnt werden. Wenn du gleich am Anfang damit zugebombt werden würdest, dass du gleich kaufen sollst, du musst ja erst das Spielprinzip erfahren. Du musst erst angewöhnt werden an das Spiel. Ja? Dir muss es erst gefallen, du musst dich identifizieren damit, musst Spaß haben damit. Und erst wenn du Spaß damit hast, dann kannst du kommen als Programmierer mit dem, was dir keinen Spaß macht. Aber du musst vorher erst den Wunsch haben, auch weiterzumachen. Ansonsten wirst du das nicht machen. Du wirst das nicht dafür bezahlen. Und das übertreiben. Manche übertreiben es auch tatsächlich. Ja. Und da springen die Spieler aber auch sehr schnell ab. Das merken die auch. Deswegen, die haben ja jetzt auch ein paar Jahrzehnte. Also sie haben schon ganz schön lange Zeit gehabt, um das zu vervollkommnen, diese In-App-Käufe aufgrund von diesen zeitlichen Druck, den sie aufbauen.
Mhm. Lass uns mal jetzt vielleicht am Schluss nochmal dazu kommen, wie gehen wir denn jetzt gemeinsam mit unseren Kindern da damit um? Also es gibt ja auf der einen Seite die Möglichkeit, oder wir reden ja als Medienpädagogen immer davon, dass es natürlich darum geht, die Kinder zu begleiten. Aber wo kriege ich ihn auch als Eltern das Know-how her? Ich kann ja nicht jedes Spiel jetzt erstmal mir selber kaufen und einen Monat spielen und dann kann ich sagen, jetzt kann mein Kind das auch bekommen oder nicht.
Genau, das musst du auch gar nicht machen. Also es ist natürlich gut, wenn du das Spiel kennst, weil du es entweder selbst spielst oder dich jemanden unterhalten hast, der es schon gespielt hat. Du musst es aber auch gar nicht selbst gespielt haben, sondern es gibt ja andere, die das bereits für dich getan haben. Es gibt Spieleratgeber, wie den von Nordrhein-Westfalen. Können wir hier einen Link drunter packen unter dem Podcast? Dann
könnt ihr alles das in die Shownotes.
Sehr schön, genau. Also alles, was hier drunter ist, als Link damit reingepackt, den Spieleratgeber, das ist eine gute Möglichkeit. Oder aber man schaut sich, wenn man eher der YouTube-Mensch ist und optisch ist, auch gerne mal dort sogenannte Reviews an. Also es sind Bewertungen, Tests von Spielen, die kann man sich dort auch ansehen. Also es gibt mehrere Ebenen, über denen man sich erstmal grundsätzlich über das Spiel informieren kann. Wenn man das macht über Videoplattformen, dann bitte nur vorsichtig sein. Nicht, dass man in so eine Bubble, so eine Blase reingerät von Leuten, die ein Spiel überhypen, weil sie es toll finden. Dann hört man natürlich nur die positiven Seiten. Ne? Mhm. Also man muss sich dann schon kritisch auch erkennen können, ob das jetzt hier eine kritische Auseinandersetzung damit ist. Deswegen, also grundsätzlich sollte man erstmal die Spieleratgeber von Pädagogen mitempfehlen, wenn man sich ein kritisches Bild von einzelnen Apps oder Programmen aufmachen möchte.
Genau, also so Sachen wie Spieleratgeber NRW oder spielbar.de gibt es noch.
Ja.
Ne?
Ja. Also es gibt da schon einige Webseiten, die laufen schon auch seit vielen Jahren. Die haben inzwischen auch eine gute Datenbank da mit drin, wo man sich drüber informieren kann. Ja, vieles ist ja auch abgeleitet ehedem von, vielleicht kennt das noch jemand von den ganzen Flash-Games und sowas. Und auch da musste man damals ja bereits sich damit auseinandersetzen. Das ist heute gar nicht mehr so. heute nicht mehr so verbreitet, die ganzen Flash-Games. Aber Browser-Games gibt es ja trotzdem noch. Das kannst du dann rausschneiden. Das ist nur Larifari, bla bla. Aber wenn du überlegst, wie das entstanden ist, wie das ist, wirklich abgeleitet von den Flash-Games. Du siehst das heute noch von den Charakter, von den Animationen. Da siehst du, wie damals die Programmierer gelernt haben. Die haben das, und die haben das heute übertragen. Diesen ganzen Flash-Game-Kram von damals, die haben da, als hätten sie, als wäre das ein Übungsgelände gewesen. Ja, diese Flash-Games. 1001spiele.de und sowas. Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt es die noch?
Mhm.
Ja, gibt es noch?
Gibt's noch, ja.
Genau das. Und da findest du diese Spielprinzipien, findest du heute. Cannibal, Endless Runner, war ursprünglich ein Flash-Game gewesen. Könntest du dann später runterladen als Android-Game. Teilweise sogar bezahlbar, war aber ursprünglich ein Flash-Game gewesen. Und jetzt haben sie es refinanziert und da reingepackt. Manches haben sie rausgenommen aus diesen Plattformen und haben es da reingepackt. Weil sie gemerkt haben, läuft super. Aber warum machen wir da nicht dann was Bezahlbares draus? Alles klar, kauf mal auf, boing, rein. Ja. Du arbeitest hier die ganzen Dark Patterns ab.
Genau, ich glaube, da sind wir jetzt auch durch. Ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon wirklich gesagt haben, wie das mit den Schutzmechanismen bezüglich Zahlfunktionen ist. Was kann man denn da machen, um das zum einen zu regulieren? Ja. Also nie sagen zu müssen, nee, du kannst, darfst gar kein Geld da ausgeben, sondern zu sagen, ja, lass uns das mal wirklich im taschengeldkonformen Rahmen halten. Gibt es da Möglichkeiten?
Also mal grundsätzlich, haben Sie bei sich installiert oder nutzen Sie Android als Plattform? Das werden die meisten machen. Die meisten werden wahrscheinlich ein Android-Gerät haben. Und dort kann man als, also ich sage immer, bis 12, 13 oder auch gerne 14 Jahren kann man noch Google Family Link mit drauf installieren. Das ist eine zweigeteilte App, ist das. Einmal den Anteil, den man beim Kindersmartphone installiert und das andere bei den Eltern. Und dann haben die Eltern eine gute Kontrolle über das Handy des Kindes. Weil anders kann man es nicht sagen. Es ist eine gute Kontrollfunktion, was dort auf dem Handy passiert. Man wird über jeden Vorgang informiert und man kann ganz, man kann sehr gut einschränken, welche Apps erstmal grundsätzlich überhaupt installiert werden dürfen. Nämlich anhand des USK-Siegels. Da hat man schon mal das Erste, nämlich den Zugang gefiltert nach Alter. Also ich kann dort einstellen, mein Kind ist 7 Jahre alt, dann bekommt es nur Zugang USK 6. Kann man selbst dann so festlegen. Da wird schon mal alles, was für Kinder gedacht ist, 12 und älter, rausgefiltert.
Und ich kann auch als Eltern das so einstellen, dass ich jede Installation genehmigen muss.
Richtig, genau. Dann poppt so,
mit meinen Kindern erstmal ins Gespräch drüber komme.
Genau.
Halte ich das für sinnvoll oder nicht?
Genau. Übrigens nicht wundern, dass die App im App Store extrem schlecht bewertet ist. Weil die ist sehr, sehr schlecht bewertet durch die Kinder. Also wenn man denn die Bewertung durchliest, die ist bei 1, Sternchen oder sowas. Viele, viele Kinder sind unglaublich genervt von dieser App. Also ich selber bei uns im Kinder- und Mädchenclub ist das genau das Gleiche. Kinder sind übelst genervt von dieser App, weil sie natürlich eine Kontrollfunktion hat. Das ist ja auch der Sinn davon. Und ich heiße das auch gut, das muss auch so sein. Ja, es muss, wenn man seinem Kind ein Smartphone gibt, dann muss man die Grenzen dort künstlich auch formen, die dort sind. Also man muss es einengen, den Zugang zum Internet, man muss einengen, den Zugang zu Spielen, zu Medien allgemein, weil einfach viele Sachen dort auf den Geräten mit drauf sind, auch der Zugang, die sind gemacht für, also die Geräte selber sind erstmal gemacht für Erwachsene. Das Internet ist gemacht für Erwachsene und dementsprechend müssen die Geräte so eingestellt und geformt sein, dass sie für Kinder überhaupt nutzbar werden. Ja, wir sind gesellschaftlich noch nicht so weit, dass man ein Kinderhandy kaufen kann, was schon so fertig ist. Aber es ist schon ein großer Fortschritt, dass das am Anfang abgefragt wird. Bei der Ersteinrichtung vom Handy werden sie ja jetzt gefragt, ob sie erwachsen sind oder ob sie ein Kind sind. Und dann kann man das gemeinsam einrichten. Man kann das ja vollkommen transparent mit dem Kind auch besprechen. Würde ich immer empfehlen, das zu machen. Ganz transparent darauf eingehen, wieso man das macht. Und in der App kann man dann genau einstellen, welche Apps installiert werden dürfen und welche nicht. Der nächste Punkt ist die Budgetierung. Das kann man ebenfalls einstellen, nämlich wie viel darf denn ausgegeben werden an Geld. Und dann bekommt man zumindest schon mal eine Meldung dazu. Dann sollte man auf jeden Fall eine Drittanbietersperrung einrichten, dass nicht doch irgendwie aus Versehen auf Webseiten oder auch im App Store über die Bezahlfunktion, über die Handyrechnung irgendwas eingekauft werden kann. Sehr wichtig, auch für Erwachsene sehr wichtig. Also das würde ich immer einstellen. Das wäre gleich die erste Aktion. Je nach Mobilfunkanbieter kann das sehr komfortabel eingerichtet werden über die Masken, die zum Beispiel Vodafone auch mit anbietet oder auch andere mit anbieten. Oder per Mail oder per Telefon geht das dann. Und dann wird es auch dort schon mal, also alles, was Premium-Nummern sind und Bezahlfunktionen sind, damit deaktiviert. Dann müsste ich aber natürlich, das ist eben auch wieder mehr Echtwelt, also die reale Welt, muss ich darauf achten, dass Guthabenkarten reguliert gekauft werden. Also heute ist es sehr verbreitet, dass Kinder zu ihren Geburtstagen, zu Feierlichkeiten eine Guthabenkarte bekommen für einen Play Store oder für Fortnite oder für Microsoft Store, um auch die anderen mal zu nennen. Und das, da bin ich natürlich selbst persönlich gefragt, dass ich da entsprechend reguliere. Denn das sind ja Guthabenkarten, also es ist so gut wie Geld, was ich da bekomme. Wie eine Wertmarke ist das, ja. Und das kann dann entsprechend bei Spielen eingelöst werden. Also man sieht schon, das ergänzt sich dann auch gegenseitig. Ne? Auf der einen Seite die digitale Schranke, die ich einrichte auf dem Gerät, auf der anderen Seite meine persönliche Verantwortung, um den Zugang zu begrenzen. Ein ganz wichtiger Faktor mit für Eltern ist, dass ich, wenn ich etwas verbiete oder wenn ich den Zugang nicht gebe, also das Kind kommt zu mir und sagt, alle Kinder spielen Among Us, ich will auch Among Us spielen. Nein, du sollst es aber nicht spielen, weil das ist online. Ja, was soll ich denn stattdessen spielen? Ich will das auch spielen. Muss ich natürlich irgendwo auch Alternativen aufzeigen. Oder es wäre schön, wenn ich meinem Kind Alternativen aufzeigen kann. Auch hier ist es hilfreich, wenn ich selbst kein Gamer bin und ich mich mit den ganzen Spielen nicht auskenne, ich zumindest mal so einen Spieleratgeber mit zur Rate ziehe, damit reinschaue. Gibt es auch irgendwelche Top Tens oder Empfehlungen, die mit drin sind von aktuellen Spielen? Immer auch gekoppelt mit Preisen und In-App-Käufen, ob das noch irgendwie mehr kostet und nach Alter gestaffelt. Deswegen hier nochmal die klare Empfehlung, pädagogisch gesehen, sich die Spieleratgeber mal anzusehen. Dann ist es notwendig, und, wenn ich dann den Zugang gegeben habe und mein Kind spielt das Spiel, dass ich natürlich die ganze Zeit auch immer wieder mal gestaffelt nach Alter schaue, wie verhält sich mein Kind beim Spielen? Wie geht mein Kind, wenn es zum Beispiel sehr aufgeregt ist und schreit die ganze Zeit und flucht die ganze Zeit, weil es nicht weiterkommt und hat ein sehr hohes Erregungspotenzial dauerhaft, dann würde ich sagen, unterbrechen, warten, nochmal schauen, nochmal spielen lassen und wenn es aber ein Dauerzustand wird, den Zugang unterbinden. Denn da scheint einfach noch nicht der Reifegrad da zu sein von dem Kind, dass es gut mit dem Spiel umgehen kann. Ja? Also auf jeden Fall Beobachtung des Spielverhaltens ist sehr wichtig. Man kann auch bei den, um wieder auf das Finanzielle einzugehen, neben den Begrenzungen durch Guthabenkarten beobachten oder Budgetierung, kann man, wenn man zum Beispiel solche Partnerkarten hat, auch gerne oder Kinderkarten nennen die das auch teilweise, in den Eigenverträgen, wenn die mit gekoppelt sind an Elternverträgen, kann man auch dort bestimmte Budgetierung einstellen, direkt beim Mobilfunkanbieter, das geht auch, um da auf jeden Fall auch so eine Grenze einzurichten, dass da gar nicht erst irgendwas passieren kann. Das ist ganz hilfreich. Oder aber, was ich auch nach wie vor empfehle, was aber unbedingt nicht heute mehr günstiger sein muss, aber dass du die volle Kontrolle ist, natürlich Prepaid einzurichten, also eine Prepaid-Karte zu geben. Ich habe auch noch nichts gesagt über die Empfehlung überhaupt, wir reden die ganze Zeit über Smartphone eigentlich, ne? Aber das geht natürlich für jedwede Plattform, aber die meistgenutzte Plattform heute und die auch die meisten Zuwachsraten nach wie vor hat, sind nun mal mobile Plattformen, also sprich Smartphones.
Ja, auch damit verbunden ja, dass mit der Gefahr, dass Kinder so in ihre eigene Welt abtauchen, ne? Deswegen finde ich diesen Begleitfaktor, den du gerade noch erwähnt hast, auch zu gucken, wie geht es meinem Kind mit dem Spiel, wirklich wichtig, dass es eben nicht mit seinem Handy im Zimmer verschwindet oder stundenlang halt dann im Sommer wieder draußen irgendwo rumdattelt auf mobilen Daten.
Wichtig ist natürlich aufs Alter auch zu gucken von dem Kind. Also wir reden die ganze Zeit vom Kind und vom Jugendlichen, aber jedes Jahr in der Entwicklung des Kindes bringt mehr Reife mit sich und kann dadurch das Kind und der Jugendliche auch besser umgehen und muss ja auch in die Selbstständigkeit überführt werden. Das heißt, wenn ich meinem Kind, also es gibt nach wie vor die Empfehlung im pädagogischen Bereich zu sagen, eigentlich ein Zugang, Smartphone 12 Jahre. Realität weicht aber vollkommen ab. Wir sehen ja heute Kinder mit 7 Jahren, 8 Jahren, die ihr Smartphone haben. Da ist es von den Eltern natürlich eher gedacht als reines Gerät zur Kontaktaufnahme. Also wie ein Feature-Phone nannte man das früher, ein Tastentelefon. Ich kann telefonieren. Ich sehe jetzt Kinder, die haben gar kein Handy mehr. Die haben Smartwatches und telefonieren mit ihren Eltern über eine Smartwatch. So wie Dick Tracy im Comic früher, ja. So läuft das dann heute. Also man sieht auch die Geräteklassen verändern sich nach wie vor. Ich denke auch nicht, dass das Smartphone die letzte Geräteklasse ist, sondern dass das irgendwann noch einfach anders wird. Ja, ich will gar keine Prognose jetzt abgeben, dass es einfach nochmal anders wird. So, dass wenn natürlich das Kind, je jünger das Kind ist, umso mehr Kontrolle muss durch die Eltern erfolgen im digitalen Bereich. Je älter das Kind wird und dann jugendlich ist, umso weniger Kontrolle muss erfolgen. Und diese Absprachen, je älter das Kind wird, muss natürlich transparent erfolgen. Man darf auch die Rechte des Kindes nicht vergessen, die das Kind hat bei der Nutzung der Geräte. Ja, und das ist natürlich äußerst schwierig, das transparent zu machen, für alle verständlich zu machen. Und es gibt ja auch Stressoren dadurch. Es gibt ja Stress im familiären Bereich wegen diesen Geräten. Ja, weil die Kinder wollen natürlich maximale Freiheit haben. Aber das steht konträr zu der Aufsichtspflicht und der Erziehungspflicht der Eltern. Und da wird es immer Reibungspotenzial geben deswegen. Deswegen, also es ist vollkommen verständlich für mich, dass es da Streitereien gibt im Familien. Aber es ist halt Teil des Reifungsprozesses des Kindes, des Erwachsenwerdens. Da müssen wir leider durch. Habe ich noch was? Wertigkeit von digitalen Gütern. Ja, das würde sogar noch führen zu, nämlich zu dem, was du schon gesagt hast, zu einem nächsten Podcast, den man machen könnte. Nämlich eine ausführliche Diskussion in der Familie zur Nachhaltigkeit und Wertigkeit von digitalen Gütern. Das, was ich am Anfang mal angesprochen hatte. Ich gehe einkaufen digital. Ich habe diese Güter. Wie lange bestehen die denn? Wie lange habe ich denn die Güter? Besitze ich die überhaupt oder habe ich eher nur eine Lizenz? Habe ich eine begrenzte Nutzungsdauer dieses Gegenstands? Ja, also das machen wir nochmal extra, denke ich.
Da genau, das ist ja auch noch eine viel größere Frage, gerade auch im Hinblick auf Metaversum und
NFTs. Also das geht da gerade durch die Decke, die ganze NFT-Krypto-Geschichte und sowas und Blockchain-Geschichten und so. Und das in Verbindung mit dem Metaversum, das wird richtig interessant werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren, denke ich mal. Da stehen uns noch große Umwälzungsprozesse entgegen. Ja.
Ja, das war die 2. Folge von Messer, Gabel, Schere, Klick, dem Elternpodcast für kompetente Familien im Netz.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch was gebracht für eure Fähigkeit, eure Kinder kompetent zu begleiten.
Ja. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge.
Tschüss.
Ciao.